Die heutige Folge wird unterstützt von HelloFresh. HelloFresh ist eine wöchentliche Kochbox-Lösung voller frischer Zutaten und leckeren Rezepten direkt bis zur Haustür geliefert. Ja, ich weiß es doch, die Restaurants öffnen wieder und wir alle genießen das, getestet oder in der Außengastronomie zu sitzen und dass etwas für uns gekocht wird. Alles wunderbar. Mit HelloFresh kann man das Restaurant zu sich nach Hause zu holen und man ist im Grunde genommen sein eigener Kellner und sein eigener Chef. Man kann bei HelloFresh unterschiedliche Boxen, Größen und Geschmacksrichtungen bestellen. Also wir haben das jetzt mal für 2 Personen bestellt, für Niki und mich und für 2 Gerichte pro Woche. Wir sind ja sehr viel unterwegs und geschmacklich haben wir jetzt einfach mal Veggie und Fisch ausgesucht. Das macht man ja viel zu wenig und da kennen wir jetzt ehrlicherweise auch nicht so viele Rezepte. Die Zutaten kommen übrigens umweltverträglich verpackt bis an die Haustür, super portioniert, reichlich da. Man wird satt, das ist mir sehr wichtig, aber man schmeißt auch nicht so viel weg. Gekühlt wird zum Beispiel durch Eispacks mit gefrorenem Wasser. Da kann man dann super die Blumen mitgießen nachher beispielsweise. Die Rezepte sind abwechslungsreich, super easy zum Nachkochen und schnell gemacht. Neulich gab es dann Fischcurry. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das hinbekomme. War aber wirklich nicht allzu schwer. Wir haben es noch nie gemacht. Es hat wunderbar funktioniert und es hat sehr, sehr gut geschmeckt. Probiert es doch einfach mal aus. Für unsere HörerInnen gibt es ein besonderes Angebot. Einfach den Code FILTERCAFE21 im Bestellprozess auf hellofresh.de eingeben und ab jetzt in Deutschland 50 Euro auf 4 Boxen verteilt sparen. Alles weitere findet ihr in den Shownotes und nun viel Spaß mit der heutigen Folge.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Micky Beisenherz.
Ein wunderschönes Wochenende und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Wochenendes. Was bewegt uns? Was ist interessant? Was ist von Gesprächswert? Und er wird es mir sagen können. Er ist Komiker, er ist Moderator, er ist Host des wunderbaren Podcasts Das Aurel Update und er hat die schönsten Eltern Deutschlands. Das konnte man bei Instagram wirklich hervorragend bewundern. Also kein Wunder, dass er nicht nur sehr klug, sondern auch selber unfassbar schön ist. Hier ist der, ich glaube, 8 schönste Berliner Aurel Merz. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Micky. Danke auch für die nette Anmoderation und die Grüße an meine Eltern, die werden sich freuen. Ich bin 4 Plätze abgerutscht. Ich bin doppelt so hässlich geworden. Letztes Jahr war ich noch der 4. schönste Berliner, jetzt bin ich der 8. schönste. Es geht für mich bei solchen wunderschönen Gestalten wie Thomas Schmidt natürlich nur noch bergab. Was willst du machen?
Das ist völlig klar. Ich musste übrigens sehr lachen, als du das Foto deiner Eltern gepostet hattest, die wirklich sehr attraktiv. Man will sofort Friends mit denen sein. Und dann schrieb Basti Bielendorfer so nach dem Motto, Aurel, du Arsch hier, während wir anderen Deutschen haben alle irgendwie so irgendwelche Klaus und Brigitte als Eltern. Und dann habe ich nur drunter geschrieben, meine Eltern heißen Klaus und Brigitte.
Warte, heißen deine Eltern wirklich Klaus und Brigitte?
Ja, die heißen wirklich Klaus und Brigitte.
Ich dachte, du machst Spaß.
Nein, das stimmt wirklich. Ja. Ja, nee. Bielendorfer, der Arsch.
Ja, ja, scheiße, ne? Aber egal, ja. Deine Eltern sind bestimmt auch ganz, ganz, ganz toll.
Total, super. Die sind auch hochattraktiv, halt nur halt anders. Ne?
Ja, ja, so. Wir sind ja alle mit, geil sind wir alle.
Wir haben uns so wir haben uns in den Medien so reingegeilt. Sag mal, hast du das eigentlich mitgekriegt? Es trendete schon wieder der Begriff Kartoffel, weil die Bundeszentrale für politische Bildung in einem Post die Deutschen irgendwie fast liebevoll als Süßkartoffeln bezeichnet hatte. Und daraufhin also waren einige schon wieder extrem angefasst und witterten Rassismus. Ich möchte an dieser Stelle, bevor du antwortest, noch kurz zu erkennen geben, ich wurde schon Kartoffel genannt in ganz analogen Zeiten und danach gab es immer noch ganz unbürokratisch was auf die Fresse. Also von daher ist das jetzt auch alles nicht so neu.
Das ist wirklich nicht so neu. Also ich finde ja grundsätzlich ich mag ja diese Zuschreibung für Menschen und Gemüse. Also ich finde ja auch Lauch geil.
Toll.
Ja. Irgendwie, ich weiß nicht, ich wurde noch nie ein Gemüse genannt, aber ich bin da immer dafür und ich finde, dass da man sich nicht so aufregen sollte über Gemüsezuschreibung. Ja,
also das ist wirklich auch. Also
Micky, darf ich dich Kartoffel nennen?
Du darfst mich Kartoffel nennen. Du darfst mich sowieso alles nennen. Und Kartoffel auf jeden Fall. So, nice. Und jetzt kommen wir zu
die Schlagzeile des Tages.
Beziehungsweise des Wochenendes. Italien, Tschechien und weite Teile Österreichs gelten nicht mehr als Risikogebiete. Das berichtet die Augsburger Allgemeine Zeitung. Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen streicht die Bundesregierung am Sonntag eben diese Länder. Und das gilt auch für einige der beliebtesten Urlaubsgebiete Kroatiens, 8 von 26 Schweizer Kantonen sowie für die französische Insel Korsika. Ja, da hat übrigens mein Bruder gerade ein Bad gemacht. So, also nicht ein Bad genommen, sondern ein Bad gemacht. Da hat er jemandem das Badezimmer gemacht auf Korsika. Also mein Bruder ist international.
Ach so, ich dachte ja gerade, wofür die Geschichte.
Ja. Und muss also deshalb jetzt auch nicht getestet werden, wenn er zurückkommt oder so. Ja, kommt ja gerade rechtzeitig, würde ich mal sagen, ne? Wo wir alle weg wollen.
Absolut, absolut. Man muss sagen, es ist so, man hat richtig Bock rauszukommen. Und es wird unserer Euphorie gerecht. Ich hoffe wirklich, dass die Zahlen so weit unten bleiben, dass wir das auch wirklich genießen können. Weil ich weiß nicht, jeder hat, glaube ich, jetzt so ein bisschen Lust zu leben. Ich hatte tatsächlich irgendwie überlegt, mit einem Kumpel nach Portugal zu fahren. Ja. Der hat dann gestern mir aber geschrieben, also er lebt in London, und wir haben unser Telefonat beendet und hatten gerade gesagt, ja, dann gehen wir irgendwie im Juli vielleicht nach Portugal. Dann hat er mir geschrieben, dass England in dem Moment wirklich gerade Portugal von der Greenlist genommen hat. Und England ist wirklich so gut wie von der Welt abgeschlossen jetzt. Die dürfen nirgends mehr hinreisen.
Ja.
Nur noch so Inseln wie Tristan da Cunha und so, was irgendwo zwischen Afrika und Südamerika im Wasser liegt.
Das klingt wie ein Brasilianer, den Hertha gerade gekauft hat.
Habe ich auch gedacht.
32 Millionen.
Noch nie davon gehört, von den meisten Ländern, die auf der Greenlist von England sind. Deshalb haben wir da in Deutschland jetzt wirklich noch mehr Glück und hoffen wir, dass wir dieses Glück schön nutzen und alles im Rahmen bleibt. Ich hätte wirklich Lust.
Total, ja, mit England, das finde ich auch sehr bedauerlich, weil ich unglaublich gerne mal wieder nach London würde. Das ist das eine. Und England ist ja jetzt Virus-Mutationsgebiet, also nochmal so ein ganz neues,
ja.
Nochmal so eine ganz neue Variante. Und jetzt gerade eben wurden ja die Mutanten, also wir erinnern uns an die indische Mutante, die südafrikanische, die britische, die wurden ja jetzt alle umbenannt. Jetzt haben sie griechische Buchstaben, also Alpha, Beta, Gamma. Ich persönlich weiß jetzt gar nicht mehr, was was ist, aber es ging natürlich darum, dass die einzelnen Länder jetzt bitte nicht diskriminiert werden, wobei, also ich verstehe den Impuls, wobei ich sagen möchte, es sind ja mittlerweile so viele Mutation unterwegs, dass du das ja sowieso keinem Land mehr so, also jeder ist ja, ich habe eigentlich darauf gewartet, dass Markus Söder so enttäuscht ist, dass er eine eigene Bayern-Mutante rausbringt, nur um da auch wieder dabei sein zu können.
Ey, das denke ich mir schon die ganze Zeit, dass man so, weißt du, die Amis, die ja so gerade jetzt auch so Impfstoffwerbung irgendwie bei McDonald's an den Unterlagen da machen und wenn man da so irgendwie ein Happy Meal für eine Impfung bekommt oder so, ich finde, dass es jetzt Zeit wird, dass auch so große Kooperationen, weißt du, von Amazon und so weiter, dass die sagen, wir bringen jetzt unsere eigene Mutation raus.
Ach geil.
Weißt du, so ein bisschen so ein, ja. Einfach die Dinger branden für einen großen, weißt du, sagen wir mal, du steckst viel in die Impfstoffbewältigung, weiß nicht, du steckst Geld da rein, du sponserst den Kampf gegen dieses Virus, dann darfst du die Mutation auch benennen oder so.
Eigentlich ganz geil, ja, stimmt, würde passen. Übrigens.
Oder der FC Bayern sponsert eine Mutante, dann ist es Medienecho perfekt zu dem ganzen Katar gesponsert. Ja,
ich wollte gerade sagen, also dann lieber eine Mutation sponsern, als irgendwie von Katar gesponsert werden. Übrigens kann das ganze Ding ja auch nach hinten losgehen, ne? So 2-3 Jahre später, wenn dieser ganze Corona-Irrsinn dann wirklich mal vorbei ist, dann hast du wahrscheinlich irgendwie dann auf der Straße oder so, dass die Leute sagen, sag mal, wo kam denn eigentlich nochmal her? Ja, ich glaube aus Griechenland, die hatten ja alle griechische Buchstaben und griechische Namen.
Ach so, stimmt. Und dann die armen Griechen, die werden weiter gebeutelt nach der Euro-Krise. Ja, das wäre natürlich,
das stimmt.
Wär natürlich unschön.
Blattgold.
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. In neuer Umfrage liegt die CDU in Sachsen-Anhalt deutlich vor der AfD. Das berichtet der Fokus. Ja, am Sonntag ist Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und die CDU liegt laut aktuellen Umfragen bei 30% und die AfD bei 23%. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was passiert? Also Umfragen sind ja immer so eine Sache. So, ich weiß nicht genau, wie jetzt der gemeine Sachsen-Anhaltiner so tickt, ob er in Umfragen eher sagt, nö, ich will AfD, um so schon mal so einen auf dicke Hose zu machen, oder ob er sich schämt oder sie und man weiß nicht genau, was von diesen Umfragen jetzt dann so zu halten ist.
Das ist gruselig, muss man sagen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich bei irgendeiner Wahl mal so starke Emotionen für die CDU habe. Also ich sag mal, ich möchte jetzt hier keine Wahlempfehlung rausgeben, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich sage, Mensch, ich drücke der CDU wirklich alle Daumen, die ich habe. Es wäre schon cool, wenn es dann auch da eine Partei wird, die sich zumindest versucht, im Rahmen des Grundgesetzes zu bewegen.
Das ist richtig.
Das wär doch schön. Und ich bin ja ein großer Fan von Wahlwochenenden. Ich vermute, du auch. Wir sind ja beide immer sehr, sehr affin gegenüber so politischen Dingen und schauen uns das gerne an. Das heißt, ich habe eigentlich schon richtig Bock, da dann um 18 Uhr zu sitzen, dass einem das Herz so ein bisschen in die Hose rutscht und dann hoffentlich mit einem schönen Ausgang. ja, ich meine, das ist ja im Endeffekt, hat die CDU ja natürlich alle möglichen Koalitionsmöglichkeiten. Trotzdem wäre eine Mehrheit für diese andere Partei jetzt doch sehr traurig.
Ja, das, also es wird vermutlich so nicht kommen. Alles deutet darauf hin, dass das nicht passiert. Interessant ist halt dann einfach, was so an Koalitionen dabei rauskommen kann. Also es gibt ja derzeit die sogenannte Kenia-Koalition aus 3 Parteien. Es könnte aber auch die Simbabwe-Koalition aus 4 Parteien geben. Also alles außer links und rechts. Und das ist ja im Grunde genommen schon für AfD-Sympathisanten ja schon der Gipfel der Demütigung, dass andauernd irgendwelche afrikanischen Koalitionsmodelle aufgemacht werden.
Ist das noch okay, dass man den Länderzuschreibung macht, oder muss es dann auch Delta-Koalition oder Beta-Koalition heißen? Weil ich würde es da eigentlich wie mit Virusvarianten sehen.
Ja.
Dass es nicht unbedingt eine Lobzuschreibung ist.
Ja, oder es gibt, je nachdem, wenn die AfD beteiligt ist, dann gibt es vielleicht noch eine Mosambik-Koalition. Denn wenn ich mich nicht irre, ist ja bei Mosambik ist der in der Fahne sogar noch eine Kalaschnikow oder so mit drin. Das wäre dann in dem Falle die AfD. Ich gucke mir die gerade an über die Fahne. Da ist nämlich grün, schwarz, gelb, rot und eine Kalaschnikow. Und das war die AfD.
Das ist der rechte Flügel. Das ist der rechte Flügel, der da mit der Kalaschnikow steht. Ja, besorgniserregend. Ich bin jetzt mal gegen die Mosambik-Koalition. Ja. Und das bitte nicht im falschen.
Nein.
Ja, bitte nicht falsch aufschnappen. Ne?
Nein, genau. Da bin ich tatsächlich auch dagegen. Man muss übrigens diesem. Also, erstmal ist ja die Frage. Ich gönne Rainer Haseloff deshalb schon eine weitere Amtszeit, damit in den nächsten Jahren vielleicht alle mal begriffen haben, dass er Haseloff heißt und nicht Hasselhoff. Also selbst Maybrit Illner nannte ihn konsequent Haseloff, wo man denkt, naja, so langsam könnte man es ja mal gelernt haben. Und wenn man Haseloff eines zugutehalten kann, dann, dass bei ihm diese Abgrenzung Richtung AfD eigentlich immer ziemlich glaubwürdig vertreten wurde. Also wir erinnern uns, er hatte vor gar nicht allzu langer Zeit seinen Innenminister Stahlknecht auch abgesägt, weil der wiederum nämlich eine gewisse Nähe zur AfD hatte. Der konnte durchaus Kooperation sich mit denen vorstellen. Da hat er es ein bisschen tatsächlich meines Erachtens etwas besser gemacht als sein Parteivorsitzender aus Aachen.
Das stimmt.
Der ja immer von der klaren Kante spricht.
Das stimmt, der ist relativ stabil. Was jetzt aber an diese Namensverwechslung angeht, würde ich ihm natürlich raten, fullblown Hasselhoff zu gehen. Ich glaube, das steigert seinen Marktwert in Deutschland wirklich um 3000%.
Und da kann er sofort Kanzler werden. Ne?
Ich glaube, da kann er direkt Kanzler werden. Der einzige Grund, warum David Hasselhoff wirklich nicht Kanzler wird, ist, weil er wirklich unbrauchbar ist. Also eigentlich würden wir.
Aber er könnte doch immer noch Gesundheits- oder Verkehrsminister werden. Ne?
David Hasselhoff mit Knight Rider, beides in Personalunion. Das wär's. Da hätte ich Bock drauf. Und dann gibt's nur Burger zu essen und alle fahren so ein Knight Rider-Auto. Geil.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Im Wert von 1 Milliarde. Spahn-Ministerium will unbrauchbare Masken loswerden, das berichtet t-online.de. Masken waren zu Beginn der Pandemie kaum zu bekommen. Die Bundesregierung bestellte deshalb auch Masken aus China. Viele davon sind unbrauchbar und könnten bald vernichtet werden. Ja, es ist so, dass Spahn unbrauchbare Masken im Wert von schätzungsweise 1 Milliarde Euro in der nationalen Gesundheitsreserve einlagern will, um sie mit Eintritt des Verfallsdatums auffällig entsorgen zu können. Das ist eine Meldung, die, wir reden jetzt am Freitagnachmittag, so langsam immer weiter hochblubbert. Ich glaube, beim Erscheinen dieses Podcasts wird es ein nationaler Aufreger sein, denn eine Sache, die ist ja besonders bemerkenswert in diesem Zusammenhang, das hast du wahrscheinlich auch schon gelesen, oder Aurel?
Ja, den habe ich schon gelesen. Das ist diese 1,2 Milliarden Euro, spielst du auf die an, die der Masken wert sind?
Ja, das ist das eine, aber es geht ja auch darum, wo diese Masken zwischenzeitlich hingehen sollen.
Boah, warte, was war das nochmal? Die Masken sollten doch ins an Obdachlose und verteilt werden, ne?
Exakt, ja. genau das meine ich. Also du musst dir ja vorstellen, die haben festgestellt, huch, die Masken, die taugen nichts, die sind unbrauchbar. Vorschlag Spahn, pass auf, dann machen wir Folgendes. Dann geben wir die doch an Obdachlose, Behinderte oder Hartz-IV-Empfänger.
Ach, schön fürs Gefühl.
Fürs Gefühl. Das ist ja dann so der Placebo-Effekt. Wenn die sich dann zumindest besser, sie taugen nicht. Und das ist ja, ich tue mich so ein bisschen schwer damit, alles immer gleich zu skandalisieren und jeden Menschen gleich zu einem Hashtag zu machen, um ihn dann einmal durchzuprügeln. Aber das muss ich sagen, das hat für mich wirklich Skandalpotenzial, weil dass man Geld verschwendet, das ist die eine Sache. Also Jens Spahn ist ja mittlerweile schon das schöne Gesicht der Wegwerfgesellschaft. So gerade im Zusammenhang mit der Pandemie, da haben wir ja schon einiges erlebt. Aber zu sagen, die Dinger taugen nichts, dann geben wir es doch denen, das offenbart ja eine relativ seltsame Geisteshaltung dahinter, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Absolut. Ich finde es aber grundsätzlich einfach spannend, wie wir es geschafft haben, in dieser Maskenthematik einfach alle möglichen Skandale quasi abzudecken. Also wir haben von Korruption bis dass wir es Leuten in anderen sozialen Klassen geben sollen. Es ist einfach so, was machen wir hier? Ne? Ja. Diese Masken ist schön und gut. Ich bin ja glücklich, dass sie viele Leben retten und wir alle das wissen. Wir haben alle keinen Schnupfen mehr, aber irgendwie haben wir es trotzdem geschafft, deren Schattenseite so brutal aufzudecken. Und ich bin auch mal gespannt, weißt du, wie das jetzt laufen wird? Dann kommen die irgendwie, kippen wir die jetzt ins Meer. Dann haben wir, glaube ich, 100 Punkte Maskenskandal erreicht. Es ist ja auch wahnsinnig viel Müll, der damit irgendwie produziert wird.
Ach so, die Vorstellung, dass demnächst so Schildkröten dann am Land mit so Masken irgendwie so um den Hals und so. Das ist so das letzte Puzzleteil hier.
Genau, das haben wir nur, das ist, aber es wird kommen. Es wird 100% kommen, sehen wir irgendeinen Pelikan an den ersticken. Es wird auf jeden Fall passieren. Ich meine, und die auch 1,2 Milliarden Euro ist auszuspannen. Ich mag es immer nicht, weil wir Deutschen sind dann immer schnell, wir nehmen immer diese Zahlen und dann regen wir uns immer gerne über Geld auf. Weißt du, da haben sie das Steuergelder verschwendet. Ich persönlich komme ja von dem Ort, ich verschwende meine Steuergelder gerne. Aber bitte nicht, macht es nicht so dreist, weißt du?
Nicht so ganz offensichtlich, ja.
Das ist, was mir so ein bisschen unangenehm an der Sache ist. Aber gut, ich bin gespannt, also wohin das noch führt und was jetzt auch mit den Masken passiert. Wird schon jemand finden, weißt du, oder wir liefern die jetzt irgendwie an ein armes Land oder so. Das könnte jetzt, genau.
Das ist ja im Grunde genommen, haben die jetzt nochmal zurück auf die Chinesen bezogen. Also, haben die das eigentlich mit uns so gemacht, wie die Westdeutschen mit den Ostdeutschen zur Wende, als sie denen ihre alten Schrottautos verkauft haben? Und so ein bisschen, so,
ja,
ne?
Ja,
wir sind die Ossis der Chinesen. So ist es doch.
Bis heute sind wir das.
Das hat mich überrascht.
Pandemie, in der Pandemie, 40% der Menschen haben zugenommen. Das berichtet die Berliner Zeitung. Im Durchschnitt liegt die Gewichtszunahme in der Corona-Krise bei 6,5 Kilogramm. Das haben Forscher in einer Befragung herausgefunden. Also rund 40% der Erwachsenen haben in der Pandemie zugenommen. Jetzt ist natürlich die Frage, Aurel, zu welchem Prozentsatz der Bevölkerung zählst du?
Schön, dass du fragst, Micky. Ich bin tatsächlich erschrocken. Ich bin erschrocken. Ich habe mich auf eine Waage gestellt und ich habe tatsächlich in der Pandemie zugenommen. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Also ich habe mich weniger bewegt, klar. Aber ich trainiere eigentlich auch fast jeden Tag.
Ja.
Aber dadurch habe ich Muskeln bekommen. Und die haben sich, glaube ich, so ein bisschen mit so ein bisschen Fett gemischt. Das sieht man jetzt nicht unbedingt. Aber ich bin schwerer geworden.
Und ja, aber Muskeln sind ja schwerer als Fett. Das weiß man ja auch. Ja, ne? Das kann also jetzt erstmal gut sein.
Ja, aber ich spüre auch, dass da so ein bisschen, da ist ein bisschen mehr drüber, als es sonst ist.
Deshalb
die Latzhose, ja. Vicky sieht sich, ich habe gerade eine Latzhose an. Und da halt, das hält meine Plauze fest. Nee, aber irgendwie, ich wirke ein bisschen aufgeblasener. Also es sieht sportlich aus.
Ja.
Aber ich glaube, es trügt. Ich glaube, die Muskeln sind noch über dem Speck. Und ich werde der Sache auf den Grund gehen und habe mir schon ich muss nicht wirklich abnehmen. Micky, wie ist denn bei dir? Wie geht's in deinem geilen Waschbrettbauch?
Es ist einfach, es tut mir wirklich leid, es hat sich nichts verändert. Ich habe...
He did it.
Was soll ich dir sagen? Nein, es hat natürlich damit zu tun, dass man ja auch während der Pandemie weiter joggen gehen konnte.
Ja.
So. Und ich habe mir hier im Kinderzimmer meiner Tochter schon im ersten Lockdown so ein kleines Fitnessstudio eingerichtet.
Warte, ganz kurz. Deine Tochter, du hast ihr Zimmer quasi geopfert, du hast Teile ihres Zimmers geopfert, damit du dann...
Richtig. Ja, aber immer nur, wenn sie jetzt gerade da nicht, wenn sie es nicht benötigt hatte. Aber falls du fragst, also meine Tochter, fast 6, drückt jetzt auch 130 Kilo. Also das jetzt, ja.
Und spielt so Puppen neben der Hantelbank.
Papa, komm mal hier ins Kinderzimmer. Ich habe jetzt hier gerade 130 Kilo gedrückt. Jetzt mit Barbie spielen und pumpen. Ja, Corona hat uns alle ein bisschen verändert. Übrigens, also 40% haben zugenommen. Ich glaube, die anderen 60%, das sind halt Eltern, die im Homeoffice mit Kindern waren. Weil der Stress hat ja wahrscheinlich dafür gesorgt, dass sie 10 Kilo abgenommen haben. Tipp ich mal.
Ey, das kann man sich schon vorstellen. Weil das, also, ich meine, da beneide ich euch alle nicht. Da bin ich froh, dass ich hier freie Bahn habe. Aber
man kriegt nicht richtig viel geschafft. Ich sag's
dir. Aber man ist auch immer zu nah am Kühlschrank, jetzt bei den Zunehmern nochmal. Das ist schon... Ja. Es ist schon verlockend und ich habe da auch gelesen, ne, viele essen ja auch aus Langeweile.
Ja.
Bei mir ist es, wie gesagt, dasselbe Ding. Ich trainiere und esse beides aus Langeweile und ich mache beides extrem viel. Ich stehe ja extrem früh morgen auf und seit der Pandemie mache ich halt so ein Homeworkout immer.
Ja.
Und das ist wirklich anstrengend. Dadurch wird man echt baff. Ich muss wirklich vorsichtig sein, dass ich jetzt hier nicht dass ich jetzt hier so ein Muskelcomedian werde, wie so, keine Ahnung, Felix Lobrecht.
Ja, oder das jetzt irgendwann demnächst, wenn du auf die Straße gehst, einer ruft, Daniel Aminati, you inspire me. Ja,
aber dann habe ich wenigstens die Oberarme, um den umzuhauen.
Da hast du auch wieder recht.
Die gute Tat des Tages.
Hunderte Wahlhelfer in Berlin melden sich wieder ab, das berichtet der Tagesspiegel. Die Corona-Impfung lockte. Kaum hatten Wahlhelfer die Bescheinigung über ihr Ehrenamt, meldeten sie sich ab. Allein in zwei Bezirken sind es knapp 200. Oh Wunder, oh Wunder.
Ja, jetzt pass mal auf hier. Gestern habe ich mit einer Kollegin gesprochen und sie hat sich beschwert, dass sie nicht geimpft ist, obwohl sie sich extra als Wahlhelferin angemeldet hat. Und dann hat sie sich wieder abgemeldet, weil sie keine Bescheinigung bekommen hat. Ich wusste nicht, dass das eine Taktik ist, die Leute wirklich verfolgen. Aber das bis in meine Kreise hat sich dieser Betrugsfall gezogen.
Siehst du?
Finde ich interessant. Also diesen Weg habe ich bin, also muss ich, auf den bin ich nicht mal gekommen, so weit gehe ich.
Nee, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mir so in der Schlussrunde der Pandemie selber noch Corona geholt habe,
ja, also
das hat auch bei mir ein bisschen was mit mangelnder Kreativität beim Impfbeschiss zu tun. Denn also zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Infektion hatte, da hat natürlich jeder Hans und Franz schon links und rechts plötzlich die eigene Oma im Schwarzwald wiederentdeckt und gesagt, ja. Nein, ich liebe die, ich fahre da jede Woche zweimal hin. Was weiß ich bin Wahlhelfer oder natürlich, ich bin doch im Impfzentrum andauernd zugange, ich liebe die Menschen und hier ist immer so eine gute Stimmung und ich habe all das nicht gemacht und ja, patsch, ne?
Ja, ich fand das sowieso, also hat mich auch überrascht, dass du zu dem Zeitpunkt noch Corona bekommen hast.
Ja, aber muss schon sehr dämlich sein auch einfach.
Ja, ja, ne? Weil also auf der Zielgeraden, Micky, ey, wirklich Hammer.
Ja,
aber
ja.
Man muss aber auch sagen, das ist mir tatsächlich klar geworden, als ich mich hier in meiner Bubble so umgehört habe, ist mir schon aufgefallen, dass gerade so, ne, bei diesen medial verbundenen Menschen, also jetzt nicht, ich rede jetzt nicht mehr von Prominenten oder so, aber ja. Einfach gerade so Menschen in meinem Alter hier, dass sie doch alle sehr gut connected waren und das also auch vor allem sehr gut organisiert, dass sie da schnell immer einen Kontakt zu einem Arzt oder einer Ärztin gefunden hatten und sich impfen haben lassen. Und das ist, glaube ich, aber das ist ein Trugschluss. Also wirklich in meinem Freundeskreis sind die Leute jetzt gut geimpft, die erste Impfung, die meisten. Aber das ist ein Trugschluss. Und ich glaube halt einfach, dass in anderen Altersklassen und anderen Bubbles die Leute eben, dass es nicht so einfach ist, weil die eben nicht so gut vernetzt sind. Und da ist, finde ich, schon eine ziemliche Ungleichheit klar geworden. Und deshalb kann ich nur Chapeau an alle sagen, die sich über ein Ehrenamt die Impfung beschissen haben.
Ja, es ist absolut. Es ist ja übrigens tatsächlich so, es gibt ja wirklich, ja, siehst du hustest schon. Es geht nämlich richtig, los. Siehst du, gerade noch über Corona gesprochen, schon ist der Phantomhuster da. Es ist ja faktisch wirklich so, dass das Erhalten eines Impftermines auch natürlich eine Klassenfrage ist, ist ja völlig klar. Also viele, die gut vernetzt sind oder auch einen Hausarzt haben oder so, auch das hat natürlich nicht selten was mit sozialem Status zu tun. Es gibt ja ganz viele, also ich behaupte jetzt mal, in Köln-Korweiler oder München-Hasenbergel gibt es jetzt nicht so viele, die sagen, ich kenne hier einen und einen anderen. Auch das ist natürlich Teil der Wahrheit.
Ja, das ist so und ich weiß nicht, also mich hat das halt überrascht, weil ich mich immer in meinem Kopf, mich immer auch so, ne, als so Underdog, der keinen kennt, eigentlich einordnen. Dann hat es mich dann doch genervt, dass das scheinbar nicht mehr der Fall ist und es dann doch diese Organisation so einer Sache mittlerweile einfacher ist, als ich es mir, also irgendwie, als ich mich selbst wahrnehme. Und das fand ich dann traurig, aber auch irgendwie, also nicht für mich positiv, aber irgendwie dann traurig für andere Leute. Das ist irgendwie nicht cool.
Unterm Radar.
Hochprozentige Fracht, Abzug auf Nochmal, Abzug aus, was für ein Satz, aber das lassen wir einfach so stehen.
Ja,
Abzug aus Afghanistan. Bundeswehr muss auch Bier zurückholen. Zehntausende Getränkedosen können nicht mehr verbraucht werden. Wein und Sekt werden ebenfalls nach Deutschland zurückgeliefert. Das berichtet der Standard. Ja, die deutsche Bundeswehr zieht ja ab aus Afghanistan und sie müssen halt eben auch zehntausende Dosen Bier und kistenweise Wein und Sekt zurück nach Deutschland fliegen. Die Logistiker der Truppe hätten in den vergangenen Tagen bereits 29 Euro Paletten mit knapp 65.000 Dosen Bier und Radler sowie 340 Flaschen Wein und Sekt beladen. Und jetzt muss aber noch was folgen. Ich glaube, rund 22.500 Liter Bier, Wein und Sekt. Also da kann man auch wieder sehen, was Dosen angeht. AstraZeneca kann man wegschmeißen. Astra Bier muss man ausfliegen. Da werden natürlich auch Prioritäten gesetzt. Da muss also demnächst noch eine Antonov Frachtmaschine zurück nach Deutschland gebracht werden. Ich habe schon gerade überlegt. Man kann es übrigens, das fand ich auch interessant, aufgrund der aktuellen Bedrohungslage kann man es vor Ort nicht verbrauchen. Und aus rechtlichen und religiösen Gründen kann man es natürlich dort auch nicht verkaufen. Ihr habt schon gehört, man überlegt jetzt einfach, Ben Becker zu einem Truppenbesuch am Wochenende einzuladen, das Zeug nicht mit zurück.
Ja, der soll, ich freue mich hier in Afghanistan zu sein.
Der lässt sich einziehen direkt.
Los, ich bin der Bäcker.
Ich finde, das ist eine bombastische News, muss man ganz klar sagen.
Oder?
Was macht man? Erstmal, also die Stimmung da muss ja eigentlich gut gewesen sein, ne? Bierchen, ja. Sekt auch.
Man hat sich Kabul schön gesoffen.
Ne? Hat sich Kabul schön gesoffen. Was ich machen würde, ich würde wahrscheinlich das jetzt einlagern für den nächsten G20-Gipfel, ne? Damit, falls die Berliner Polizisten da wieder rausfahren müssen und da irgendwie,
stimmt,
dass sie da einfach wieder gut feiern können.
Stimmt, die Älteren werden sich ändern. Das war ja vor 2 Jahren oder so, ne? Diese Bilder vom G20-Gipfel, die Berliner Polizei.
Die da Sexpartys irgendwie.
Sexpartys, genau. Ja, ja, ja.
Also, oh, wie gesagt, ich finde auch unsere uniformierten HeldInnen dürfen Spaß haben, dürfen ficken und deshalb.
Absolut.
Also, oder ein Bundeswehrvolksfest. Ein Bundeswehrvolksfest für die Rechtschaffenden,
ja,
wie der Horst Seehofer sagen würde. Für alle PolizistInnen und Sicherheitsbehörden, die sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen, gibt es ein großes Bierfest.
Hört sich fantastisch an.
Ich will ab nach Afghanistan. Mein Volk braucht mich. Ich lasse mich direkt meiner Bundeswehr einschreiben. Ich will das Bier.
Nein, also super. Freue mich. Oh Mann, ey.
Gewinner des Tages
ist Markus Lanz, denn er will dauerhaft auf Studiopublikum verzichten. Das hat er dem Magazin Journalist verraten und DWDL meldet es, Zitat, den populistischen Ausfallschritt für den schnellen Applaus traut sich heute kaum noch einer. Zitat, die Stille im Studio hat die Sendung intensiver gemacht. Das habe dabei geholfen, eine Instanz zu werden. Gut, ich würde immer grundsätzlich davon abraten, eine Instanz zu werden.
Hey, ich habe das gerade gedacht. Ich gucke dich gerade an und denke mir so, ey, halt dich von Instanzen fern.
Ja, Hüstel, Hüstel. Aber tatsächlich ist ja Markus Lanz, speziell in der Pandemie hat diese Sendung ja nochmal extrem an Bedeutung gewonnen für viele. Das ist wie so ein regelmäßiges Kammerspiel, was Leute entweder schauen, um zu gucken, wer heute die Hose wieder runterlässt oder runtergerissen bekommt. Aber auch manchmal, weil es mittlerweile wirklich wie so ein Kammerspiel, wie so ein kleines Theaterstück ist. Und man einfach den Leuten gerne dabei zusieht, wie sie, und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, das eine derartige Intensität würde sich nicht ergeben, wenn da noch Studiopublikum sitzen würde.
Ja, da muss ich ihm auch recht geben. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil wenn das Studiopublikum ist, dann gehe ich ja immer auf den würden immer auf den schnellen Lacher gehen. Mhm. Das würde dem Inhalt nicht wirklich gut tun, aber es würde unser Ego streicheln.
Ja.
Und gerade bei so populistischen PolitikerInnen, die dann natürlich, ne, manchmal einen raushauen, weil sie wissen, das ist eine Schlagzeile, das gibt hier jetzt Echo, das gibt mir Rückenwind, da sagen die einfach Dinge, die sie, wo sie einfach eher auf das Feedback zielen als auf die wirkliche Aussage. Deshalb kann ich das von Markus Lanz sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich fand es in dem Interview übrigens sehr witzig, dass er so gemeint hat, diese immer wechselnden Sendeplätze, dass sie ihn dass man so eine Sendung auch kaputt programmieren kann, was ich relativ lustig finde. Also Bruder, deine Sendung kommt ständig, also immer. Das ist, glaube ich, eher kein Kaputtprogrammieren, das ist wirklich eher ein Überprogrammieren. Deshalb finde ich das ein bisschen gewagt, da irgendwie Beschwerden bezüglich Sendeplätzen oder Sendezeiten rauszuhauen.
Ich weiß natürlich, was er meint, weil klar, das stimmt schon, die Zeiten wechseln natürlich immer ein bisschen, ne? Du hast dann irgendwie, also dienstags ist, glaube ich, immer verlässlich so 22:45 und dann variiert es, dann bist du mal irgendwie um 23 Uhr, dann um 23:45, aber klar, also du weißt auf jeden Fall, die Sendung kommt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, das ist zuverlässig.
Genau, die Sendung kommt dreimal die Woche, also ich weiß nicht, was außer Bares für Rares und der Tagesschau so oft kommt, außer Apofika, ne?
Ja, so, absolut, so, bitte, jetzt reden wir, ja. Aber wir kommen immer pünktlich um 6.
So ist es. Aber ja, ich finde das gut und das ist, ich weiß auch gar nicht, wozu es jemals für Talks dieser Art, für politische Talks, die dann natürlich auch eine gewisse Intensität haben sollten, jemals Publikum braucht. Also
Vor allem stell dir das mal vor, jetzt im Wahlkampf, wir verfolgen das ja sehr intensiv, was auch bei, also im Grunde genommen hat ja Twitter, hat ja ein bisschen diese populistischen Ausfallschritte, um das mal zu zitieren, als Plattform für so etwas hat ja die Talkshow letzten Endes ersetzt. Also früher, ich erinnere mich noch an Auftritte, da haben dann auch mal Andrea Kiewel und so Menschen da gesessen. Die haben dann bei Lanz gesessen und haben gesagt, ja, dafür ist Geld da, aber Schwimmbäder und Spielplätze dicht machen. Ja. Dann wurde da applaudiert. Oder wenn da einer saß und sagte, ja, Loriot, der war noch lustig, dann haben die Leute da applaudiert dahinter. Meistens ja auch so Trekking-Sandalen und Cargo-Westen. Das ist alles weg. Stattdessen schreibt dann Markus Blume irgendwie dann bei Twitter, die Grünen sind eine Kriegspartei oder sowas. Und dann passiert jetzt alles dort.
Total interessant, interessant, was du sagst, weil Twitter und so wird ja immer kritisiert und so weiter und alle rasten ja auch immer schnell aus. Aber man muss sagen, dass es tatsächlich besser ist, was zu feedbacken von zu Hause aus, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit Freibädern zu beklatschen, was nur für den Applaus gesagt wurde. Glaube ich zumindest. Also ich habe das Gefühl, es wirkt noch fast differenzierter, aber hat wahrscheinlich mehr Einfluss. Also deshalb finde ich Twitter als Feedback-Situation für so eine Sendung eigentlich schon spannend, auch weil die Leute dann nicht davon, also die werden davon nicht manipuliert, weil ich weiß ja nicht, was die Leute zu Hause twittern, sondern ich sage es, weil das ist meine Strategie, das ist meine Taktik, das ist meine Meinung und deshalb kommt, lasst das Publikum weg, schiebt den Fernsehgarten, da können sie dann den Silbereisen beklatschen, aber
ganz weit vorne.
United Airlines bestellt Jets in 4 Stunden über den Atlantik. Das meldet die Tagesschau. Die Concorde fliegt schon seit fast 2 Jahrzehnten nicht mehr. Doch nun sind die Chancen für ein neues Überschallflugzeug deutlich gestiegen. United Airlines hat beim Startup Boom Supersonic 15 Overture Jets bestellt. Die Concorde-ähnliche Overture könnte laut United den bei New York liegenden Flughafen Newark in 3,5 Stunden mit London und in 4 Stunden mit Frankfurt am Main verbinden. Also 4 Stunden, das ist umgerechnet quasi einmal mit der Bahn von Hamburg nach Bremen. Das ist ja sensationell. Du könntest in der Zeit zum Beispiel den Alles-Gesagt-Podcast der Zeit gar nicht hören und Hotel Matze wäre mit der Werbung am Anfang noch gar nicht durch. Ne?
Eigentlich mit der Anmoderation, was Hotel Matze eigentlich. Also, hallo. ja, das ist cool. Weißt du, das sind so Nachrichten, die finden wir cool. Ne? Das finden wir cool.
Die sind cool.
Ja, weil das sind coole Nachrichten, weil man sich so denkt, boah, so ein schneller Jet. Also das. Und ich kann mich nämlich auch erinnern, ich habe tatsächlich mit meinem Vater, das war auch so eine Sache, wie ganz seltsam, wo wir gar nicht so technikaffin sind oder so, sind trotzdem mein Vater und ich rausgefahren an Flughafen Stuttgart, um die Concorde nochmal landen zu sehen.
Ach, wirklich?
Das ist richtig seltsam, richtig seltsame Erinnerung, aber haben wir tatsächlich gemacht. Und das heißt, es kam damals schon bei Leuten an, die jetzt nicht so, wir sind ja jetzt keine Jet-Ultras oder so, aber haben das schon gemacht. Und deshalb ist es, finde ich, sehr spannend. Ich finde auch Überschallflugzeuge, ich liebe ja dieses, ich finde dieses Geräusch so geil, wenn es so paff macht und die Schallmauer durchbrechen und so weiter. Das heißt, es hat schon mal, es wirkt auf uns, es wirkt erstmal toll. Jetzt ist meine Frage, ich habe gelesen, dass sie natürlich versuchen, da so ein bisschen nachhaltige Kerosine und so weiter zu verwenden.
Das wird interessant, wie das funktionieren soll, ne?
Ja, das, weil das könnte nämlich natürlich auch wieder so ein Ding sein, dann gibt es irgendwann, das könnte natürlich, ich sag mal, alles, was zurzeit so technisch passiert, könnte toll sein. Oder den Weltuntergang hervorrufen.
Ja, finde das ist so die Spannweite, in der wir uns gerade so bewegen.
Das ist
aber das ist natürlich, ich denke, wir sind uns da ja alle einig. Genau das, was du sagst. Wir wollen einerseits die coolen Sachen. Ja. Ich meine, 4 Stunden, Frankfurt, New York, wobei ich ehrlicherweise auch nichts dagegen hätte, 7 Stunden zu fliegen, weil das ja auch ganz nett sein kann, je nachdem,
absolut.
Ne, wo man so gerade sitzt. Aber
es ist schon cool, es kann die Welt enger zu noch enger zusammen.
Genau, wirklich, wirklich total. Auf der anderen Seite kannst du natürlich im Jahr 2021 kein Transportmittel neu rausbringen, was dann nochmal eine absolute Kraftstoff- und CO2-Schleuder ist. Das ist nicht mehrheitsfähig.
Nee.
Und da wird die Frage sein, wie kriegt man das hin? Und zwar, wie kriegt man es hin, ohne sich das so VW-mäßig schön zu rechnen?
Wie schafft man es, dass man bedenkenlos mit diesem krassen Jet fliegen kann und eine Insta-Story machen kann?
Ich wollte es gerade sagen. Ohne irgendwie, dass du nach der Landung bereits gecancelt bist.
Ja, genau.
Du steigst cool in den Flieger ein und kommst raus und bist, kannst schon gucken, hier Promi-Flash meldet eure März frisch gecancelt.
Frisch gecancelt. Ja. Aber zwischen New York und Deutschland in 2 Stunden gecancelt, tatsächlich. Kann alles passieren. Aber ich meine, wie gesagt, ich finde ja so technologischen Fortschritt, das ist halt super spannend und so. Es gibt ja auch da irgendwie Modelle, wo du da in der Stratosphäre rumschießt und dann bist du in 2 Stunden am anderen Ende der Welt und so. Ist schon cool und ich glaube auch, dass wir tatsächlich auch gerade was diese, ohne mich jetzt großer Ingenieur zu sein, ich glaube, dass wir wirklich noch nicht die Fahnenstange an Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit bei solchen Motoren und so weiter ausgekostet haben. Da geht noch einiges und deshalb, ich oute mich als Jet-Fan.
Was für ein herrlicher Satz. Das würde ich gerne an die DPA rausgeben. Auch im März. Ich bin Jet-Fan.
Aber weißt du was, ganz ehrlich, du bist für mich so ein Jet-Typ, weil ich meine, du hast ja auch viele Autos und so. Wenn du jetzt noch
ich bin die menschgewordene Pilotenbrille.
Hast du eigentlich, hast du eigentlich einen Pilotenschein? Sowas würde dir noch zustehen irgendwie, finde ich.
Viel zu doof und viel zu faul für sowas, wirklich. Ich habe mit Hängen und Würgen den Führerschein gemacht und das war's. Nie wieder was anderes, ja.
Ja, okay. Ja, aber so, oder Hubschrauber.
Aber meine Frau ist Flugbegleiterin. Reicht das denn nicht?
Stimmt, allerdings. Ja. Das stimmt allerdings.
Ja.
Aber bei dir wäre trotzdem so, du bist ja auch immer viel unterwegs, also du bist irgendwie habe das Gefühl, du bist immer mehr unterwegs als noch notwendig. Also, ich habe das Gefühl, du bist der letzte Traveler, der letzte Corona-Traveler.
Ja, aber also ich möchte, aber ich lege Wert auf die Feststellung mit Bahncard 100, mein
absolut.
Freund. Ne?
Ach so, absolut. Aber ja, trotzdem, wenn ich einem Menschen, soweit gehe ich, in Deutschland einen Helikopter ja zustehen würde, also der würde dir zustehen, dir würde ich einen Helikopter gönnen.
Also sobald ich einen eigenen Helikopter habe, werde ich auf jeden Fall sagen, es ist alles nur die Schuld von Aurel Merz, der hat mich dahin getrieben.
Er hat mich in den Helikopter gequatscht.
Ja, Aurel Merz macht Beisenherz zu Friedrich Merz. So, das wäre doch eine Meldung, ne? Du hast mich, du hast mich reingemerzt, ja.
Ja.
Oh Mann, ey.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Sky bzw. der Sportinformationsdienst meldet, beschlossen, DFB 11 spielt bei der EM in München vor Fans. Die deutsche Nationalmannschaft kann ihre 3 EM-Gruppenspiele in München vor Publikum austragen. In der Allianz Arena sollen rund 14.000 Zuschauer zugelassen werden. Und jetzt kommt der wichtigste Satz. Dies verkündete der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Freitag in München nach einer Sitzung des Kabinetts. Schauen Sie, es ist der Bayernweg. Der Bayernweg. Oh, und er sagt auch, die Fußball-EM ist eine Sondersituation. Sie könne auch ein Pilot und Probelauf sein für weiteren Profisport in Deutschland. Und das ist so, so wieder interessant. Classic Söder, weil er war ja immer Team Vorsicht. Dann hat er irgendwann plötzlich gesagt, so jetzt Tourismus, es geht alles wieder, weil er natürlich auch merkte, so jetzt sitzt ihm auch natürlich auch so ein bisschen so der Tourismusverband im Nacken und auch er muss ja gucken, die Stimmung wurde ja auch schlechter und jetzt, so kurz vor der EM, sagt er, nö, 14.000 Leute im Stadion, das geht schon. Jetzt stell dir einfach mal vor, Armin Laschet hätte gesagt, EM, Köln, 14.000 Leute, was wäre dann los gewesen?
Hey, Markus Söder ist ein fucking Salesman.
Ja.
Der kann dir wirklich jeden Scheiß verkaufen. Alles, was er sagt alles ja mit so einer seltsamen Vorsicht. Auch wenn es, der könnte sagen, ja, wir schlucken jetzt Feuer oder wir schlucken ein Schwert. Das ist jetzt einfach angemessen. Und dann würde ich sagen, ja, macht Sinn. Also, weil der das verkauft es dir so. Der kann dir sagen, ja, spring Bungee ohne Seil, das ist okay. Wenn er es macht, dann ist es irgendwie vorsichtig. Ja. Wenn Armin Laschet das sagt, dann ist es wie, ich weiß nicht, da klingt alles Harakiri. Alles klingt. Ich würde niemals Schwert schlucken, wenn Laschet es mir empfiehlt. Wenn Söder es sagt, würde ich drüber nachdenken, sage ich ganz ehrlich. Ja. Und was jetzt die News an sich angeht, da freue ich mich erstmal für dich. Also, weil du bist ja richtiger Fußballfan und du bist ja auch dieses Jahr sogar ganz nochmal wieder weiterhin sehr prominent bei der EM unterwegs.
Das stimmt.
Hast du da die Möglichkeit, ins Stadion zu gehen? Oder?
Leider nicht. Im Stadion ist, soweit ich weiß, Jesse Wellmer zusammen mit Basti Schweinsteiger, den ich ja jetzt dann offiziell als Kollegen bezeichnen kann.
Ist er dein Außenreporter?
Er ist quasi mein Außenreporter. Und ich bin ja mit Essler.
Gib ihm aber auch ein bisschen strenges Feedback, ne?
Ja,
also
sicher.
Mal beiseite nehmen und sagen, nee, so nicht, ne?
Ja, sicher. Den nehme ich da mal beiseite und sage, hier muss auch mal den einen oder anderen miesen Gag einbauen und so. Ne? Ja. Auch mal keine Angst haben, gecancelt zu werden.
Kinderreporter und Basti Schweinsteiger mit
Kinderreporter,
so einem TV-Mikrofon, rennt er durchs Stadion.
Ja, jetzt legst du mal das Outfittery-Sakko beiseite. Ich habe dir jetzt mal was Schönes rausgelegt. Ne? Niki hat das Frotte-Polo aufgebügelt. Kein Problem. Nee, ich bin ja mit Esther Sedlacek in Hamburg, dankenswerterweise. Ja. Wobei ich natürlich auch nichts dagegen hätte, mal ein EM-Spiel im Stadion zu gucken. Zumal die deutsche Vorrunde ja einiges hergibt. Ne? So Frankreich, Portugal, Ungarn.
Ja, wird nicht so einfach. Aber hast du mir gleich noch eine... Hast du mir eine Prediction, wenn ich ein bisschen gamblen will, also wetten?
Ja, ich gebe dir eine Prediction und zwar diejenige, dass wir im zweiten Gruppenspiel 1-1 spielen. Und zwar unabhängig vom Gegner.
Wer ist
es? Ich glaube, das zweite Gruppenspiel ist, glaube ich, sogar Ungarn. Ne? Ich glaube, das erste Spiel ist Frankreich oder so, weiß ich gar nicht genau. Oder ist es Portugal? Muss ich mich noch einlesen. Aber das spielt auch gar keine Rolle, weil im zweiten Gruppenspiel läuft es für uns immer so mäßig, dass Bild und Co. sagen, war's das schon. Flick sofort für Jogi übernehmen. Jogi Löw, bitte hier unterschreiben, Rauswurf. Weil das zweite Spiel immer schlecht ist. Es ist immer so, dass wir dann auf Kipp sind und das dritte Spiel wird dann immer hoch gewonnen. Und dann sind wir wieder wer. Und dann kommen wir ins Finale.
Soll ich dir was sagen? Ich sag jetzt gerade, wo du das so aussprichst, ich habe jetzt nicht auf die EM hingefiebert, aber ich freue mich wirklich auf den Teil, dass diese Nachrichten alles andere Beschissene überdecken werden und man wie so einen Urlaub von ernstzunehmenden, seriösen Problemen hat. Das wird schön, da freue ich mich drauf.
Ja, die gnädige Dummheit ist zurück. Ja, Flasche auf. Ja.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Wo wir gerade von gnädiger Dummheit sprechen.
Ja.
Post von Wagner. Liebe LeserInnen,
Ich schwöre, dass ich diese Anrede niemals mehr gebrauche. Ich unterscheide nicht zwischen Leserinnen und Lesern. Die Nachrichtensprecher von ZDF und ARD machen da immer eine Genderpause. Ein Hauch von Stille zwischen Rentner und Innen. Die Schriftstellerin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich formulierte es am besten. Die Sprachverhunzung geht mir am Arsch vorbei. Aus Hauptmann wird, ich weiß es nicht, Hauptmann-Innen. Aus Feuerwehr, Feuerwehr-Innen. Aus Hausmeister, Hausmeister-Innen. Ich finde diese ganze Debatte überflüssig. Wichtig ist doch nur, ob Frau oder Mann gut in ihrem Job sind. In unserer Gesellschaft heißt Leistung, Freiheit. Jeder ist willkommen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Und Franz Josef Wagner ist ja selbst der beste Beweis, dass man mit Leistung in ein Amt kommt. So.
Ey, der Typ macht mich komplett fertig. Ich weiß immer nicht, aus welchem Paralleluniversum der twittert oder so. Mir ist es sowieso ein Riesenrätsel, warum diese ganze Gender-Sache so ein Riesenthema ist. Ich habe das heute schon mal zu jemandem gesagt. Man gendert, wenn man will, und wenn man nicht, dann lässt man es. Und zum Beispiel, ich habe ein Publikum, das sich freut, wenn ich gender, haben die mir geschrieben, freuen sich drüber. Wenn ich es vergesse, ist nicht schlimm. Deshalb mache ich es für die.
Genau.
Wenn
man's, ich halte es übrigens genauso wie du. Aus denselben Gründen.
Genau, deshalb ist es so, da so eine Genderkrise 2021 zu machen, von Verboten zu reden, von Sprachverhunzung zu reden. Es ist alles komplett albern. Und am Ende ist es ja eigentlich nur die CDU oder gerade Friedrich Merz, der sagt, wir verschwenden so viel Zeit mit dem Gender. Bro, nur du redest so viel darüber. Niemand sonst redet darüber. Niemand gibt Interviews übers Gendern. Hast du ein Interview übers Gendern gegeben?
Nein, ganz gewiss nicht.
Weißt du, wer eins gegeben hat? Friedrich Merz.
Ja, ja, ich glaube wirklich, das ist deshalb. Also es gibt ja Umfragen, ja, dass die Mehrheit der Bevölkerung das ablehnt. Ja. Das hat aber auch immer damit zu tun, wie so eine Umfrage natürlich dann auch geführt und wie solche Fragen gestellt werden. Also wenn man die Frage natürlich stellt, was halten Sie davon, dass unsere Sprache grundlegend verändert wird, dann hast du natürlich meistens irgendeinen Uwe in der Fußgängerzone, der sagt, das will ich nicht. Ja. So, und dementsprechend fallen die Umfragen an. Ich glaube auch, dass es den meisten Scheiß egal ist. Es ist halt nur ein Thema, bei dem man sich wunderbar so ein bisschen Empörung abmelken kann, weil es die Leute, man kann die Leute damit so gut entzweien, obwohl es eigentlich kein Thema ist. Es ist ja genau das, was du sagst. Es ist ja keine Pflichtveranstaltung, sondern es ist ein Angebot. Ich sage, es ist eine Freundlichkeit, so wie Tür aufhalten, anderen oder einen Stuhl zurückziehen, auch eine Freundlichkeit ist, auf die man auch verzichten kann.
Na, vor allem ist es von diesen ganzen Gleichstellungsthemen das Thema, das du am offensivsten bearbeiten kannst. Ja. Weil du kannst jetzt nicht sagen, ich bin gegen Feminismus oder ich bin für Sexismus, aber du kannst mal einfach sagen, nee, das ist ein Thema, da so kann mir niemand einen richtigen Strick draus drehen. Deshalb sage ich, das verhunzt die Sprache. Und deshalb ist es irgendwie so, es ist fast so ein, es ist wirklich die leerste Diskussion des Jahres. Aber hey, I'm here for it. Und du ja auch, wir sind ja immer dabei, wenn es was zu diskutieren gibt.
Am Ende halten wir fest, wir sind für Feminismus, aber viel mehr noch sind wir für Jets.
Wir sind pro Jets. Pro nachhaltige Jets.
Oh, sehr gut. Aurel, ich danke dir ganz herzlich. Wir haben es hinter uns. Wir sind derzeit, ja, doch immer noch kürzer als ein Concorde-Flug von Frankfurt nach New York. Und das war sehr schön. Das hat mir auch echt gefehlt. Das ist so lange her, das letzte Mal. Kann doch nicht sein.
Ja, dann damals war es noch tief in der Nacht, aber jetzt haben wir es geschafft. Ich freue mich.
Ja, sehr gut. Dann machen wir das wieder, ja?
Machen wir. Bald. Auf Wiedersehen.
Sehr schön. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Schönes Wochenende.
Tschüss, dir auch.
Die heutige Folge wurde präsentiert von HelloFresh.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Hi, ich bin Ines Agnoli.
Und ich bin Visavi.
Und wir haben einen True-Crime-Podcast.
Der heißt Weird Crimes und es geht um die absurdesten, bizarrsten, krankesten, verrücktesten Kriminalfälle der Welt.
Und ich stelle hin und wieder auch bescheuerte Fragen.
Aber du sagst auch ab und zu ein bisschen was Witziges.
Wann kommt denn der eigentlich?
Jeden zweiten Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Also dann jetzt hören. Sofort, klick da jetzt drauf.
Bitte, schnell.